Wir danken Gott heute Morgen, dass er bei uns ist und dass er uns liebt und dass er uns noch nicht aufgegeben hat. Das ist Gnade, dass wir noch am Leben sind. Ich habe früher nicht verstanden, wenn Leute aufstanden, ältere Leute vor allem, als junger Pastor. Ich danke Gott, dass ich meine Arbeit machen kann, dass ich das machen kann und so weiter. Und ich danke Gott für die Gnade. Für mich war früher das Wort Gnade ein Fremdwort, weil ich konnte alles selber leisten, ich konnte alles selber machen. Aber jetzt, heute kann ich sagen, mich regiert die Gnade Gottes und das ist mein Thema. Die Gnade Gottes verwaltet mich. Ich lebe von dem Erbarmen, von der Gunst Gottes. Halleluja. Ich bin überwältigt von der Gnade Gottes. Eines der schönsten Lieder, was ich gerne singe, ist von Friedrich Hiller aus 1767. Da heißt es, mir ist Erbarmung widerfahren, deren ich nicht wert bin. Das zähle ich zu den Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat es nie begehrt. Nun rühme ich das und bin erfreut. Ich rühme die Barmherzigkeit. Halleluja. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versöhnet und durch das Blut des Sohnes macht er mich rein. Das ist Gnade. Wo kam das her? Warum es geschieht? Erbarmung ist es und weiter nichts. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen und ich rühm, wenn ich ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur sagen und nennen. Erbarmung ist es und weiter nichts. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit, heißt es dann weiter. Dies lasse ich kein Geschöpf mir rauben, dies soll mein einzig Rühmen sein. Auf das Erbarmen will ich glauben, auf dies bete ich auch allein, auf das Erbarmen. Ich rühme das Erbarmen. Gott, du bist reich an Erbarmen, reiß dein Erbarmen nicht von mir und führe durch den Tod mich armen, durch meines Heilands Tod bin ich ewig recht erfreut. Drum rühme ich die Barmherzigkeit. Halleluja, ich rühme die Barmherzigkeit, weil ich habe meine Seligkeit nicht verdient, meine Ewigkeit nicht verdient. Ich bin hier nur auf Durchgang. Ich bin gekommen, meine Arbeit, meine Pflicht zu erfüllen und dann gehe ich wieder in die Ewigkeit. Und was ich alles gemacht habe oder nicht gemacht habe, ist Gnade und Erbarmen. Jesus sagt zu Paulus war dann so ein Pharisäer, ich muss was leisten, ich muss was beweisen, ich muss was zustande bringen. Und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Du musst gar nichts machen, du musst nur still sein und dich betätscheln lassen in aller Liebe. Ja, heute, ich bin die Person, von der ich reden möchte, dieses Erbarmen preisen möchte. Gott hat so viel in meinem Leben getan und vollbracht. Ich diene und darf dem Heiland schon 50 Jahre oder mehr als 50 Jahre dienen. Gläubig bin ich natürlich ein bisschen länger. Und dass ich heute hier stehen kann, weiß ich, danke Gott für die Gnade. Ich habe in meinem Leben vieles gut gemacht, aber vieles auch nicht gut gemacht. Verstehst? Manchmal bete ich und sage, lieber Gott, vergib mich, was ich früher als junger Pastor gepredigt habe. Wenn jemand gesagt hat, ich kann an Gott nicht glauben, dann hätte ich am Schopf gepackt, links und rechts einen Watschen gegeben und gesagt, was? Du kannst nicht an Gott glauben? Schau durch die Natur, überall ist Gott bewiesen. Heute, ich bin selbst durch solche Tiefen gegangen, dass ich sagen kann, Gott, ich danke dir, dass mir keiner Watschen verpasst hat. Ich habe an Gott gezweifelt, ich konnte nicht mal mehr beten und so weiter und habe trotzdem Gott gedient und Gott hat sich bestätigt. Selbst wenn ich immer mein Bestes gegeben habe, es hätte noch besser sein können, noch etwas besser machen können. Und ich danke Gott, dass er mit einem Auge nicht sieht und mit dem anderen Auge übersieht. Verstehst du? Das ist Gnade, dass Gott es einfach durchlässt. Und ja, und ich kann nur sagen, so wie in der Bibel einmal heißt, ich war ein unnützer Knecht. Ich kann auch heute sagen, ich war ein unnützer Knecht und dass ich hier stehen darf, ist einfach Gnade und Erbarmen und Güte Gottes. Ich habe getan, was ich wollte und sollte und ich tue immer wieder Buße Gott. Ich hätte besser machen können, ich hätte anders machen können, ich hätte noch intensiver machen können oder ich hätte es bleiben lassen sollen. Ja, beides steht manchmal drin. Ich habe einige Dinge aus meinem Leben, was ich auspacke heute. Also ich möchte aus der Schule ein bisschen plaudern, aus meiner Schule, aus meiner Lebensschule. Ich sage ihm immer wieder, ich habe es nicht alles perfekt gemacht. Ich habe mich bemüht, perfekt zu machen. Und so weiter. Dienst nach Vorschrift, so wie die Beamten, Dienst nach Vorschrift. Aber es ist nicht immer geklappt. Nach dem Dienst, nach der Arbeit, nach der Predigt, das hätte es aussagen können. Das hätte es aussagen sollen. Verstehst du? Hinterher weiß ich, ich hätte noch besser predigen können, als ich gepredigt habe. Aber die Geburt ist da. Die Entbindung ist da. Verstehst du? Das Baby ist da. Und jetzt muss ich laufen lassen. Ich war nicht vollkommen, auch wenn ich mit ganzer Hingabe und mit ganzer Liebe Gott gedient habe. Und das ist Gnade, dass Gott es übersieht und sagt, Johannes, du hast gemacht, was du machen solltest und nicht mehr und nicht weniger. Hättest du mehr gemacht, dann wärst du stolz geworden oder was weiß ich, hättest du größeren Erfolg gehabt, das wäre in den Kopf gestiegen, hättest du einen hohen Blutdruck bekommen. Auch wenn ich große persönliche Opfer gebracht habe und so weiter und mich zerarbeitet habe in der Menge meiner Wege, wie der liebe Gott dem Bruder da gesagt hat, verstehst du, es war Gnade, es war Gnade. Heute bin ich an einem Punkt angelangt, so wie früher, wie die alten Geschwister vor allem gesagt haben, ja, das musste ich tun, das blieb mir nichts anderes übrig und das ist Gnade, ich durfte das tun, ja, wo ich sagen muss, Herr, alles, was ich bin, ist Gnade und Erbarmen und Güte, deine Liebe war das. Die Gnade kann man nicht verdienen, die kann man auch nicht kaufen, die kann man sich auch nicht erarbeiten, die Gnade. Gott ist gnädig. Und er sagt, wenn ich gnädig bin, dann bin ich gnädig. Wenn ich gütig bin, dann bin ich gütig. Als junger Prediger konnte ich das Wort Gnade manchmal gar nicht mehr hören bei den älteren Geschwistern. Das ging mir auf die Nerven. Gnade, Gnade. Oh, das ist alles Gnade, was wir haben, verstehst du? Ja, es ist, heute weiß ich, dass es alles Gnade ist. Manchmal muss man sein Leben durchlaufen, dass man versteht, was Gnade ist. Und ich glaube, man versteht die Gnade erst, wenn man älter wird und wenn der Lack mal ab ist. Verstehst du? Wenn es überall bröckelt und knistert und knastert. Da bitte ich Gott manchmal um Barmherzigkeit. Herr, drück ein Auge zu. Und mit dem anderen Auge sieh gar nicht, übersieh das. Und lass 5 gerade sein, lieber Gott, verstehst du? So wenig manchmal. Du denkst, ja, also Pastor, man hat alles richtig gemacht. Nein, ich bin kein Perfektionist und ich predige gegen die Perfektionisten und die Pharisäer. Wie oft habe ich gedacht, ja, ich habe hier ehrlich gemeint, meine Motive waren korrekt und hinterher habe ich festgestellt, das war Mist. Das war gar nichts, verstehst du? Du hast einfach ins Leere gearbeitet, durch zerarbeitet in der Menge deiner Wege. Wenn ich heute auf manche meiner Leistungen zurückschaue, ich habe vieles gemacht, was gar nicht nötig war, verstehst du? Vieles gemacht, was gar nicht nötig war. Und ich könnte aufzählen, aber ich will das heute gar nicht alles aufzählen. Ich habe vieles unnütze, sinnlose gemacht, verstehst du? Armen Leuten geholfen, die hätten lieber, ich hätte lieber denen Arbeit geben sollen und verschaffen lassen sollen, verstehst du? Und humanitäre Hilfe geleistet, verstehst du? Und einfach mich verausgabt, nur mit materiellen Dingen. Und ich sage, Gott, drück ein Auge zu, schau nicht zu. Ja, es war nicht der Mühe wert. Ich habe vieles nur aus menschlicher Liebe gemacht, den Armen zu helfen, verstehst du? Die einfach pleite waren, die nicht wirtschaften konnten, die ihren Verstand nicht walten ließen, die einfach über die Stränge gehauen haben. Den Menschen war nicht zu helfen. Hinterher habe ich gemerkt, verstehst du? Die sollten lieber im Knast bleiben. Manche habe ich rausgeholt aus dem Gefängnis, verstehst du? Aber die haben draußen nichts getaugt. Ich tat nur aus meiner sozialen Ader, weil ich eine soziale Ader hatte, hilf den Menschen, hilf den Armen. Ja, und die Leute taten mir leid. Die Kranken, die taten mir leid, aber die wollten gar nicht gesund werden. Verstehst du? Denn hätte es geben können und sagen können, was du willst, die haben das nicht angenommen. Ja. Und ja, weil sie in so Bedrängnis waren und so in Not waren, ich habe einfach gespürt, da soll ich helfen, das ist mein Nächster. Und ich habe lernen müssen, wer ist mein Nächster. Ich denke nur, da kommt so ein armer Penner zu mir, steht vor der Tür im Winter, das war eiskalt und zittert und hat ja nur eine Jacke an oder nicht einmal das richtig. Und dann höre ich deine innere Stimme, wer 2 Mäntel hat, der gebe dem einen Mantel, der keinen Mantel hat. Und ich Esel, aber das ist Gnade, dass ich das machen lernen durfte und hier eine Lektion lehren durfte. Ja, und ich habe 2 Mäntel und einen wattierten Mäntel, sogar imprägnierten Mantel und den gebe ich diesem armen Mann und der nimmt mit und bedankt sich und am nächsten Morgen kommt er ohne den Mantel, eingewickelt in eine Tragtüte und sagt, mein Herr, ich möchte Ihnen den Mantel abgeben, der Mantel hat keine Westentasche. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass der Mann keine Westentasche hat. Und dann war ich so traurig, habe ich gesagt, siehe, lieber Gott, ich wollte helfen und ich konnte nicht helfen. Und dann lese ich gerade in meiner regelmäßigen Bibellese, Arme habt ihr immer bei euch und ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr es wollt. Und da habe ich gelernt, Armen zu helfen, wenn ich es will. Und wenn ich es nicht will, muss ich nicht helfen. So, aber das ist Gnade. Man muss in der Gnade wachsen, die Gnade annehmen, Gnade lernen. So, oft denke ich, Gott hab Gnade. Ich möchte so wie Luther, Gott sei mir ein gnädiger Gott. Wir brauchen nicht nur, dass er uns die Sünden vergibt, sondern dass er unser Leben richtig managt und richtig gestaltet. Ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Ich muss den Armen nicht helfen. Armen werdet ihr alle Zeit bei euch haben, hat Jesus zu dem Judas und zu Petrus gesagt. Ich zweifle kein Gramm an meiner Erlösung. Das passt hier nicht rein. Aber an meiner Vollkommenheit. Der Mensch ist ein unvollkommenes Wesen. An der zweifle ich oft. Weißt du, ich hätte anders machen können, besser machen können, intensiver machen können oder lässiger die Arbeit tun können, mehr für mich selber was machen, in aller Liebe. Ich tat nur, was ich tun konnte. Ich diente Gott mit einem ehrlichen Herzen. Und genau das ist, was Gott sucht. Er sucht nur ehrliche Herzen. Diene Gott mit ehrlichem Herzen, ohne dass du was übertreibst oder überspannst. Ja, mit dem, was er mir gegeben hat, mit dem habe ich gedient, mit den paar Gaben, verstehst du? Manchmal habe ich manche Leute beneidet, die haben so viele Gaben, so viele Talente, die können Musik spielen, die können, ja, ich denke am Jimmy Swaggart, der kann Musik spielen und dabei predigen und dabei Leute ansprechen und die Leute weinen vor Freude, wenn ich da ihn spielen höre, Jimmy Swaggart, ja, weißt, ein ganz begnadigter Mensch, aber zu begnadigt bin ich gar nicht, ja, dass ich Musik spiele an der Orgel, verstehst du, und dann rede ich und prophezeie und weissage und was weiß ich. In Lukas Kapitel 17, Vers 10 habe ich eine Bibelstelle. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir tun, zu schuldig waren. Ja, wir haben nur getan, was wir schuldig waren. Einfach, ich kann die Gnade nicht verdienen, ich kann auch die Gnade gar nicht abarbeiten, ich kann meine Erlösung nicht abarbeiten, es ist ein Geschenk. Und das nehme ich an, Gnade ist ein Geschenk. Die ganze Geschichte, Lukas 17 hier. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und er sagt, wenn er vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch. Der wird nicht viel mehr sagen, setz dich zu Tisch, sondern zuerst mal schürze dich und bereite mir das Abendessen vor zu dem Großgrundbesitzer und so weiter. Und erst wenn er getrunken und gegessen hat, dann wird er zu dem Knecht sagen, und so, und jetzt bist du dran, jetzt kannst du essen. Zuerst muss der Herr bedient werden. Zuerst muss der Herr zufriedengestellt werden. Und das ist mir so groß geworden unter der Gnade. Der Herr muss zufriedengestellt werden. Und es gehört doch schließlich, sagt Jesus weiter, zu seiner Arbeit. Das gilt auch für euch. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, dann sollt ihr sagen, wir sind einfache Knechte und haben nur unseren Auftrag erfüllt. Und ich stehe hier und ich sage, ich erfülle nur meinen Auftrag. Ich tue nicht mehr und nicht weniger. Ich erfülle nur meinen Auftrag. Und du, wo du auch bist, auch was du tust, was deine Aufgabe ist, du erfüllst nur deinen Auftrag, nicht mehr und nicht weniger. Und solltest nicht mehr tun, als nur deinen Auftrag erfüllen. Was das auch immer ist. Und dann sagt Jesus hier weiter in der Geschichte. Und bedankt er sich vielleicht bei seinem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Nee, der bedankt sich nicht gar nicht. Ist selbstverständlich, die Pflicht zu erfüllen. So soll es auch bei euch sein, wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sagt, wir sind einfach Sklaven und weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Und wir sind auf dieser Welt, in diesem Leben, wir tun nur unsere Pflicht. Egal was, ihr sollt Kinder kriegen, ihr sollt euch die Erde untertan machen, ihr sollt dies und jenes machen. Wir tun nur unsere Pflicht, was uns befohlen ist. Ich lebe von der Gnade Gottes und deshalb, ich habe gelernt, es in meinem Leben, meine Pflicht zu tun. Die Erfüllung meiner Pflichten ist der Sinn meines Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Einfach meine Pflicht erfüllen als Mensch, als Pastor, als Christ. Bis heute komme ich nur meinen Pflichten nach und ich danke ja allen meinen Freunden. Und heute möchte ich ganz besonders allen meinen Freunden danken, die mir geholfen haben, die Pflicht zu erfüllen, finanziell, im Gebet, dass sie unterstützt haben und auch für die Predigten. Was nützt es, wenn ich für die Predigt werbe und die Leute kommen nicht, gar nicht drauf, wo die Predigt ist und so weiter, sind nicht angesprochen worden. Ich bin Gott dankbar, dass so viele Menschen für mich beten, damit diese Predigten, die wir jetzt hier halten, dass sie auch entdeckt werden und gehört werden und ja und richtig ankommen und die Leute es richtig verstehen. Der Heilige Geist muss dabei helfen. Ja, so viele Menschen beten für uns und unterstützen uns, dass wir unsere Pflichten hier erfüllen können. Anfang des Jahres, ja, und da möchte ich sagen, jetzt kommen immer wieder neue Pflichten auf uns zu, da muss ich einige paar tausend Euro bezahlen für Werbung, damit die Leute hören. Verstehst du, ohne Werbung kommt nichts, wir müssen werben und wir müssen einige Plattformen bezahlen. Manches ist kostenlos, aber wenn du richtig reinkommen möchtest, irgendwo einbrechen möchtest, dann musst du was bezahlen. Und wir müssen einige Rechnungen für Werbung bezahlen, einige tausend sogar, für das ganze Jahr. Und ich danke Gott, dass wir das im vergangenen Jahr das bezahlt haben. Da kam eine Schwester, hat gleich 5000 Euro gegeben für die Anzeigen, ja, damit wir bezahlen können. Und diese Anzeigen funktionieren großartig. Wir haben eine Plattform, nur als Beispiel, ich gebe euch nur eine Information weiter. Auf dieser Plattform, an jedem Tag kommen 300.000 Leute drauf. Und unsere Anzeige ist ja zurzeit, alle zwei Mal, also jedes zweite Mal erscheint unsere Anzeige, Berliner Predigten. Und dann können die Leute anklicken und die Predigten hören. Und da kommen sehr viele Leute draußen. Und da kommen Leute sogar, die sich taufen lassen und Christus annehmen oder, ja, verschiedene Sachen schreiben. Durch eure Hilfe und durch die Hilfe meiner Geschwister haben wir im vergangenen Jahr fast 1 Million Leute von hier, von diesem Pult erreicht. Überleg einmal, fast 1 Million. Und das ist, was man kontrollieren kann. Alles andere können wir nicht kontrollieren. Weißt du, zufällig jemand nachts, der nicht schlafen kann, der googelt ein bisschen und ist auch im Internet und kommt drauf. Verschiedene Plattformen schreiben mir, oder letztes gegen Ende des Jahres, Herr Maturis, Ihre Plattform ist am besten frequentiert. Ja, ich danke Gott. Bis nach Brasilien kommen unsere Predigten hin, oder nach China oder irgendwo woanders in Kanada, wo Russland, wo Deutsche wohnen, oder auch nach Russland, Russlanddeutsche. Wir werben auch auf russische Plattformen. Ja, manche Leute hier im Westen wollen mit Russland nichts zu tun haben, aber wir erreichen die Leute bis nach Vladivostok. Verstehst du? Dort überall, wo der Stalin die Deutschen verschleppt hat, dort gibt es Leute, die hören auch wenn, und die hören gerne deutsche Sprache. Manchmal schreiben sie, Bruder Matthäus, du sprichst ein bisschen zu schnell, da komme ich gar nicht mit. Aber ich muss in einer Stunde die Predigt durchbringen. Ja, und das ist Gnade. Unser Hörerkreis wächst erstaunlich und sie gratulieren mir. Aber das ist auch Gnade, Geschwister. Das ist kein Verdienst. Das ist kein Verdienst. Eure Gebete und eure Gaben bewirken das, dass die Sache weiterläuft. Weltweit werden Menschen gesegnet. Nun danket alle Gott. Ich will Gott danken für die Gnade, dass ich das noch tun kann, auch in meinem Alter noch, dass ich noch fit bin. Ich danke Gott, dass ich 4-mal in der Woche hier die Predigt halten kann. Das ist Gnade. Verstehst du, dass noch mein Verstand funktioniert, dass ich noch Ideen bekomme, dass ich noch inspiriert werde, dass mir was Neues einfällt. Ja, Gott hat mich gesegnet in meinem Leben. Ich durfte so viel sehen, so viel erleben und so viel, ja, mitmachen und durchmachen. Und ich bin immer noch hier und ich darf Gott dienen. Jedes Mal inspiriert Gott und gibt mir eine neue Botschaft. Einfach, ja, er inspiriert mich. Und das ist hier, ja, dass ich Gott dienen darf. Das ist Gnade. Es ist Gnade. Leute, ich habe das vorher nicht begriffen. Vor 50 Jahren habe ich das nicht verstanden. Nicht ganz verstanden habe ich schon, aber anders verstanden. Ja. Und dass ich Gott dienen darf und mit eurer Unterstützung und mit euren Gebeten, das ist nicht selbstverständlich für mich. Dass ich hier meine Pflichten und wir unsere Pflichten erfüllen dürfen. Weißt du, ich helfe euch nur, euch, eure Pflichten zu erfüllen. Verstehst? Wenn ich hier predige, ich predige für die Welt, verstehst du, und ihr steht hinter meinen Rücken und unterstützt mich. Wenn ich die Hände hochhebe, siegt das Volk Gottes unten im Tal bei Josua gegen Amalek, gegen den Teufel, gegen die Sünde, gegen, ja, das Verderben. Paulus schreibt in Römer Kapitel 15, Vers 30, das war auch so ein Mensch, der von der Gnade lebte. Und er sagte hier, er betet, ich bitte euch aber, Brüder und Schwestern, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe seines Geistes, dass ihr mir kämpfen helft. Ja, ihr habt mir geholfen zu kämpfen, einfach in die Arena zu gehen, auf die Plattform zu gehen, verstehst du, schief angeguckt zu werden oder verspottet zu werden. Das passiert auch alles nicht nur, Bruder, mal tu das, Gott sei Dank, dass es dich gibt. Nein, Leute beschimpfen mich. Was glaubst du, wie viel Spott und Hohn ich einstecken muss? Aber ihr habt geholfen und für mich zu Gott gebetet habt, damit ich mit Freuden zu euch komme nach dem Willen Gottes und mich mit euch erquicke und erfreue. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Ja, das schreibt Paulus am Schluss des Römerbriefes. Er will nach Rom. Ich will mit euch zusammen hier unsere Pflichten erfüllen, die wir als Christen haben. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium jeder Kreatur. Da erfüllen wir unsere Pflicht, indem wir die Seelenernte einbringen, indem wir Menschen motivieren, bleibt fest, lasst euch nicht erschüttern. Und das ist die Botschaft, die Gott mir in den letzten Tagen gegeben hat. Ich soll die Christen ermutigen, werdet stark, stärkt euch in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und ich will nicht nachlässig sein. Und ich will nicht das Wort hören, du untreuer Knecht. Du hast alles gewusst und hast nichts getan. In Matthäus 25, Vers 23 ist die Geschichte von diesen Funden und Talenten. Sein Herr sprach zu ihm, recht hast du, du guter, treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen und ich will dich über viel setzen. Geh hin zur Freude deines Herrn. Das Pult ist so klein, verstehst du hier? Aber von hier eine große Ausstrahlung. Was glaubst du, was das in der Ewigkeit mal sein wird? Er hat mit seinen wenigen anvertrauten Talenten gehandelt, dieser treue Knecht. Und wir sind durch den Glauben, durch die Glauben an die Gnade Gottes gerettet. Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9 kannst du nachlesen. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Und was ist? Predige das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Das ist das gute Werk. Manche verstehen das nicht, aber lass es. In diesem Gleichnis hier von den Talenten und Funden spricht Jesus von der Belohnung, nicht von der Erlösung. Wir sind erlöst durch die Gnade Jesu Christi auf Golgatha, als er ausrief, es ist vollbracht. Da musst du für deine Erlösung nichts mehr tun. Aber da gibt es noch viele andere Menschen, die noch nicht erlöst sind. Und die müssen die Gnade erfassen. Und die müssen treu in dieser Welt dienen. Recht, so du guter und treuer Knecht oder Magd. Zuerst ist es wichtig, dass wir sicherstellen, dass wir gerettet sind. Gott können nur Gerettete dienen. Das ist so wichtig. Nur Erlöste, nur geheiligte Menschen können Gott dienen. Jesus dienen nur seine Jünger, die er selber gerufen hat, die er selber eingesetzt hat. Nur Gerettete dienen dem Herrn. Ungläubige Menschen können Gott nicht dienen. Sie können Gott helfen, das, was passiert, ein bisschen zu unterstützen, so soziale Ader haben. Ja, sie sollen das Wort Gottes hören. Das ist was, und dann den Glauben in Aktion bringen. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Ohne den Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Einfach unmöglich. Deshalb gerettet musst du sein und dann kannst du Gott arbeiten und losschießen und losrennen. Einfach aufs Acker gehen, die Sense nehmen, die Dreschflegel nehmen oder was auch immer. Und dann arbeitest du von Hand oder hinter dem Pflug, verstehst du? Pflüget ein neues. Und manchmal müssen wir neue Wege gehen und etwas Neues pflügen. Dienet dem Herrn. Kommt vor sein Angesicht mit Freuden, heißt es einmal in der Bibel. Dient dem Herrn mit Freuden. Und das ist Gnade, dass man mit Freuden dienen kann, dass man noch begeistert ist, nach 50 Jahren immer noch dabei ist, verstehst du? Und immer noch Freude hat an dem Herrn. Ja, Gott hat uns eingestellt und angestellt und wir dienen Gott. Er hat uns seine Arbeit anvertraut. Manchmal sage ich, Gott, warum hast du mir was gegeben, dass ich dienen soll und den anderen nicht? Ich habe lange Fragen gestellt an Gott. Warum die anderen, da gibt es so viele Tausende von Christen, die predigen nicht, die sitzen im Gottesdienst, die hören die Predigt zu oder die machen da an ihrem Platz, wo sie wohnen, irgendetwas. Ja, es ist Gnade, wenn wir Gott dienen dürfen, seine Arbeit verrichten können, würdig gefunden wird und dass er uns wert gefunden hat. Stell dich, ich will dich einstellen. Ich weiß nicht, ob du schon mal früher wir suchen, verstehst du, eine Aufgabe, wir suchen und so weiter und dann wirst du eingestellt. Und du wirst angenommen, verstehst du, obwohl du gar nicht so begabt und nicht so talentiert bist, aber du bist eingestellt worden. Man hat dich angenommen. Ja, es ist Gnade, dass Gott uns seinen Acker überlässt, die Erde, diese Welt, die Gemeinde oder was auch immer ist. Und dass wir was tun dürfen und uns an seinem Werk beteiligen können, sein Reich mitbauen, nach dem Reich Gottes trachten. Es ist Gnade, an der Seelenrettung und Gottes Reich bauen, beteiligt zu sein. Gott zu dienen, dass er uns angestellt hat. Komm, arbeite, nimm den Flug jetzt und geh los. Und pflüge. Etwas für die Ewigkeit zu tun dürfen, das ist Gnade. Irgendetwas, manchmal vielleicht belangloses Zeug. Es ist Gnade, dass er uns überhaupt eingeladen hat und gebeten hat und da gerufen hat und berufen hat, für ihn zu arbeiten. Das ist Gnade. Für mich ist es Gnade, hier zu stehen und zu predigen. Oder was du sonst auch noch machst in deinem Leben, auch für dich. Das ist unsere Chance. Und nicht alle bekommen diese Gnade, dass sie das tun dürfen. Was macht die besser oder was macht der besser, dass der eingestellt wird oder angenommen wird? Dass Gott dienen und dann, dass Gott einen als sein Werkzeug benutzt, so dass dieser Paulus, der so viel Schaden in der Gemeinde Jesu angerichtet hat, der ist mit ein auserwähltes Werkzeug. Dieser Zerstörer der Gemeinde Jesu, ein auserwähltes Werkzeug, dass er das Zeugnis vor Königen trage, vor dem Volk Israel trage und überall hin trage. Das ist Gnade. Und deshalb lass dir an meiner Gnade genügen, dass du ein auserwähltes Werkzeug bist. Und das ist Gnade. Wir stehen unter der Gnade, dass Gott gerade mich, gerade dich auserwählt hat, dich platziert hat an irgendeinem bestimmten Platz. Und da musst du jetzt diese Position halten, dass man überhaupt gebrauchsfähig ist, dass man zugerüstet wird, dass man in der Gnade wächst und immer besser und besser und qualifizierter wird. Diese Gnade ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Ich danke Gott für diese Gnade, dass er das gerade mir zuteil werden ließ. Wir haben ein schönes Lied, da singen wir Amazing Grace, verstehst du? Die wunderbare Gnade, dass wir erwählt worden sind. Wir können es nicht fassen, nicht verstehen, nicht begreifen. Selbst wenn der ganze Himmel ein Stück Papier wäre, ich könnte die Gnade gar nicht beschreiben. Amazing Grace, so wunderbare Gnade. Viele begnügen sich, nur in den Himmel zu kommen. Also mir reicht es nicht, nur in den Himmel zu kommen. Ich kann auch hier auf dieser Erde bleiben. Ich bin nicht so scharf, in den Himmel zu kommen, wie manche Christen. Ja, ich bin nicht so scharf. Aber ich will dir etwas sagen hier damit, um was es geht. Wer nur in den Himmel kommen will und dort auf der Arena irgendwo sitzen und zuschauen, wie die 2 oder die 11 Männer unten kämpfen im Stadion, verstehst du, das ist zu wenig. Ich möchte mitkämpfen, ich möchte Tore schießen, ich möchte was für den Heiland erreichen. Das ist, was ich möchte, nicht nur zuschauen und dann jubilieren, wir haben gesiegt. Gewiss, das ist schön und wahr und herrlich, dass wir gesiegt haben. Denen werden die geistlichen Gaben und Pfunde nicht anvertraut, den Zuschauern. Ich möchte nicht Zuschauer sein im Reich Gottes. Ja, viele haben andere Aufgaben, auch der Zuschauer. Weißt du, die Fußballspieler können unten nicht Fußball spielen, wenn es nicht die Zuschauer gäbe, die nicht Eintritt bezahlt hätten. Von was sollten sie dann leben? Ja, man braucht die Zuschauer und man braucht auch die Akteure. Man braucht beides. Und ich will dir etwas sagen, bitte versteh das, was ich sagen möchte. Vielleicht bist du auf jemand eifersüchtig und sagst, ja, der und die und so weiter. Ich war auch in solche Situationen und habe gefragt, warum machen die das und warum ist das und so weiter, so und so. Im Alten Testament benutzte Gott für seinen Dienst im Heiligtum nur die Leviten, also dem Stamm Levi. Nicht alle Israeliten waren im Dienst Gottes aktiv, verstehst du, im Tempel, dass sie mit Weihrauch arbeiten und was weiß ich alles und Gott Opfer bringen. Nicht alle Leviten waren gleich Priester und nicht alle Priester waren gleich hohe Priester, verstehst du? Gott sortiert die raus, verstehst du, er wählt sich Leute. Wem ich gnädig bin, bin ich gnädig. Versteht ihr das Wort Gnade? Ja, nicht alle Leviten waren gleich Priester und nicht alle Priester waren gleich hohe Priester und nicht alle Priester waren gleich, alle Leviten waren gleich Sänger. Da gab es Sänger in der Gemeinde Jesu, oder nicht in der Gemeinde Jesu, in der Gemeinde Israel. Da gab es Sänger. Die einigen trugen Bundeslade. Nicht alle durften die Bundeslade tragen. Nur einige durften die Bundeslade tragen von den Leviten. Ja. Alle anderen Leviten versahen den übrigen Dienst im Heiligtum Gottes, dass sie mit dem Besen den Tempel geputzt haben, dass sie die Tauben verkauft haben, dass sie die Lämmer gebracht haben zum Opfer, dass sie die Opfer geschlachtet haben. Manche Leviten waren mit Blut verschmiert. Nur Aaron und seine Nachkommen brachten die Brandopfer und verbrannten den Weihrauch und brachten am Räucheraltar die Gaben Gott dar. Verstehst? Nur die Familie Aaron, hör mir gut zu, die Leviten, merkt ihr jetzt nur das Wort Leviten, nicht nur Leviten verlesen, sondern Leviten. Ja, und sie waren für alle für den Dienst am Heiligtum, alle Heiligsten bestimmt. Ihre Aufgabe war, die Sünden des Volkes vor Gott zu bringen und sagen, euch sind eure Sünden vergeben, geht hin in Frieden. Und bei Gott um Vergebung zu bitten. Und die übrigen Israeliten durften teilhaben am Dienst der Leviten. Du darfst teilhaben an meinem Dienst und ich darf an euren Diensten teilhaben. Nicht alle hat der Herr sein Vermögen anvertraut. Dem einen 1 Pfund, dem anderen 5 Pfunde und so weiter. Aber dem, der das anvertraut hat, der sollte treu sein und seine Pflicht erfüllen. Treu der Gnade dienen, verstehst du? Die Gnade ausleben, einfach die Treue. Gott sucht die Treue, dass du das machst, was du machen sollst, deine Pflicht erfüllst. Ja, und der Herr achtet, erfüllt er seine Pflicht, seine Aufgabe und da heißt es im Text in der Bibel, dass wenn du am Ende bist, wenn du treu warst, dann wird er dir noch mehr geben, dir noch mehr anvertrauen, dich noch befördern. Ja. das was dir anvertraut ist, dass du mit deiner Gabe ihm treu dienst. Der eine kann gehen, der andere kann geben, der andere kann beten. Dreimal Gebet, gehen und geben. Nicht alle können gehen, verstehst? Nicht alle haben die Möglichkeit, die Begabung, das Talent zu geben. Nicht alle haben das Talent zu geben. Wenn du kein Geld hast, kannst du auch nicht geben, sollst auch nichts geben. Sollst nicht zur Bank gehen und Kredit nehmen, und damit du dem lieben Gott was geben kannst. Das ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille ist das, was du hast, den Zehnten zu geben oder was auch immer ist. Und nicht alle können beten, verstehst du? Manche wissen gar nicht, wie man betet, richtig betet. So, jeder hat was Bestimmtes. Am Ende gibt es dann den Zahltag. Wie hast du Gott gedient? Nicht der Gemeinde, nicht der Kirche. Wie hast du Gott gedient? An jedem Tag wird die Treue beobachtet und bewertet und so weiter. Wie zuverlässig warst du? Wie hingegeben warst du? Wie Schaffensfreude warst? Wie kreativ du warst? Wie erfinderisch du warst? Hast du deine Möglichkeiten wirklich genützt? Ja. Und der Heiland schaut nicht auf die Leistung, was du geleistet hast, welche große Fläche du da aufgearbeitet hast oder geputzt hast oder gereinigt hast, sondern er schaut auf die Hingabe, nicht auf die Masse und nicht die Menge, sondern auf die Qualität der Arbeit. Lieber vielleicht so kleines Putzele, verstehst du, und dann guckst, wir haben hier so einen Holzschnitt. Zuerst habe ich gedacht, das ist ein Krieger, aber dann habe ich gesehen, nein, das ist kein Krieger, der ist barfuß, verstehst du, das ist der verlorene Sohn, ja, und weißt du, so die kleinen Details, und oft sind Details wichtiger, als du denkst und ahnst. Die Treue wird belohnt, verstehst du? So ein kleines Ding, einfach treu zu bearbeiten, das im Wenigen treu, und da wirst du gelobt in dem Wenigen. Mancher Israelit wäre gerne ein Priester geworden oder ein Levit, was weiß ich, aber das ist ihm nicht gegeben. Er gehört zum Stamm Juda vielleicht, zum Stamm Sebulon, zum Stamm Naphtali, zu welchem Stamm auch immer. Mancher Israelit wird sich gefragt haben, was hat der Levit getan, dass er das so hoch befördert worden ist, dass ihm Allerheiligsten Gott dienen kann, Opfer bringen kann? Was hat er geleistet? Ja, ich habe auch den gleichen Vater, Vater Jakob. Also vom Vater Jakob und der Mutter Lea, da sind die Stämme Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar und Zebulun. Also praktisch, diese Stämme sind vom Jakob und von der Lea. Warum ist der von dem Stamm besser befördert und besser geachtet als ich? Alle haben die gleichen Vater und alle haben die gleiche Mutter, die Lea. Lies mal 1. Mose 34. Da ist eine Geschichte passiert. Die Leviten sind Mörder gewesen. Die haben da in Samaria Blutbad angerichtet und dergleichen. Und gerade die Mörder sollen anderen Menschen Sünden vergeben. Verstehst? Die sollen dienen im Heiligtum und die Versöhnung predigen und die Gnade verkündigen. Die Unwürdigsten, hör mir zu, die Unwürdigsten sollen die Gnade Gottes verkündigen. Jakob konnte die Leviten gar nicht segnen. Er sagt, geht weiter, der Nächste bitte. Verstehst du? Er hat die Leviten nicht gesegnet. Die Leviten müssen von Gott gesegnet werden und bestätigt werden, nicht vom Vater Jakob. Dafür nahm er dann später die Söhne Josefs, Ephraim und Manasse, und dann hat er die Hände übers Kreuz gelegt. Verstehst du, damit nicht der gleiche Fehler passiert, was, ja, mit Esau und Jakob passiert ist und Isaac, ja. Die Leviten haben in Israel kein Land bekommen, kein Erbteil. Die sind leer ausgegangen. Und die dürfen im Heiligtum dienen. Gerade dieser Stamm Levi, denen gibt Gott den Priesterdienst, den Dienst im Tempel. Was haben die besser getan? Sind Verbrecher. Entschuldigung, dass ich das sage. Aber sind Verbrecher. Und Gott liebt Mörder. Hör mir zu. Du kriegst eine ganz andere Gesinnung. Gott liebt den Mörder. Moses war auch aus dem Stamm Aaron, auch ein Mörder, der einen Ägypter umgebracht hat. Lies mal seine Geschichte nach. Er war auch aus dem Stamm Levi. Auch ja einer, die Gnade Gottes fand. Nach 40 Jahren kommt er wieder zurück und darf Israel führen. 1. Chroniker, Kapitel 6, da sind die Nachkommen Levis aufgezählt. Ist nicht meine Aufgabe heute, alles da aufzuzählen. Da steckt einiges drin. Da steckt Potenzial drin. Und der Herr hat einem das Talent gegeben, diesen Pfund und so weiter. Und da gibt es einen, den ganz Schlauen, der Schlauste da. Der geht hin und vergräbt sein Talent. Ja, und dann lese ich hier in der Bibel, da trat auch der dazu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. und so weiter. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg deinen Zentner oder die Gabe und das Talent in die Erde. Und siehe, hier hast du dein Teil. Hier hast du dein Teil. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser, fauler, stinkfauler Knecht, ja, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du wenigstens mein Geld zu den Wechslern bringen sollen und wenn ich dann komme, dann hätte ich das meine wieder zurück mit Zinsen bekommen. Und darum nehmt dem Zentner ab oder die Gabe, das dem Pfund und das Talent und gebt dem, der 10 Zentner hat. Die Bibel sagt, wer hat, dem wird es gegeben, dass er noch mehr habe. Und siehst du, so arbeitet die Gnade. Und wenn du die Gnade nicht benutzt, passiert dir genau das Gleiche, was dem untreuen Knecht hier passiert. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch genommen das, was er hat. Und du, unnützer Knecht, dich werfe ich in die Finsternis hinaus und dort wird sein Heulen und Zähne klappern. Der Herr kennt seine Knechte und Mägde. Er weiß, wem er viel und wem er wenig und wem er gar nichts geben soll. Der weiß genau, verstehst du? Er überträgt jedem individuell die Verantwortung über seinen Teil seines Reichtums. So ist der Heiland. Das ist Gnade. Er kann machen, was er will. Er ist souverän. Die ersten beiden Knechte, die bekommen sehr viel. Der Tüchtere am meisten. Beide können sich zugleich problemlos ja, auf die Verantwortung einlassen. Siehst du, Herr, ich habe noch 2 Talente dazu gewonnen oder noch 5 Talente noch dazu gewonnen. Ich habe ja 10 Talente. Lieber Herr, schau, was ich gemacht habe. Sie verdoppeln mühelos ihr Vermögen. Und der dritte Knecht ist dazu nicht in der Lage. Ich weiß nicht, warum der nicht in der Lage war. Was sein Problem war. Ich weiß, was sein Problem war. Aber ich versuche es mal zu verstehen, nachzuvollziehen. Ja, er geht und gräbt ein Loch in der Erde und verbirgt. Damals waren die Seefs die Erde vergraben, verstehst du? Er vergräbt das Vermögen seines Herrn. Und das erste zuerst einmal, ich dachte, weißt du, er hat zu viel der hat mehr nachgedacht über den Pfund, die Gabe, was er hatte, verstehst du, so viel nachgedacht. Es gibt so viele Christen, die denken über die Gnade nach, reden von der Gnade Gottes und benutzen nicht die Gnade Gottes. Die ersten beiden erfahren ihren Einsatz durch Treue, sie wirtschaften, haushalten und so weiter und sie bekommen eine große Anerkennung. Ei, du treuer Knecht. Der dritte hat sich sehr viel Gedanken gemacht, mehr wahrscheinlich wie die anderen zwei vorher. Ja, hat sich Gedanken gemacht über seinen Pfund, leider nur die falschen Gedanken. Er war sehr vorsichtig, sehr bedacht, weil er sich befürchtet hat. Ich habe gefürchtet, ich könnte es verlieren. 1 Talent, was ist das für so viele, verstehst du? Ich könnte es verlieren. Wahrscheinlich hat er auch Angst gehabt, Minderwertigkeitskomplexe oder sonst noch was. Ja, das schaffe ich nicht, ich habe keinen Erfolg, ich bin nicht so begabt, nicht so talentiert wie die anderen beiden. Ja, ich kann mit ihnen nicht mithalten. Vielleicht dachte er all das so. Ich habe versucht, mal mich einzufühlen in die Situation des Dritten. Der Herr wird ja mit mir nicht zufrieden sein, wenn ich nur noch 1 Talent dazu gewinne, noch 1 Talent. Was ist das für den lieben Gott? Doch er kann nur mit seiner Gabe nicht umgehen. Das ist das Problem. Viele Leute können mit ihren Gaben nicht umgehen. Er vermehrt nicht. Und er kommt nicht einmal auf den Gedanken, das Geld zur Bank zu tragen und damit Zinsen wenigstens gebracht werden. Ja, so viele haben Vermögen, verstehst du, Gaben und Talente und Fähigkeiten und die setzen die gar nicht ein. Darüber möchte ich heute sprechen. Ja, mich regiert die Gnade, ist mein Thema heute. Und sie kommen gar nicht auf den Gedanken. In Heilbronn habe ich eine liebe Schwester gehabt, eine alte Schwester. Wahrscheinlich war sie dement. Damals wusste man gar nicht, was dement ist. Da ruft mich ein Bankdirektor von Heilbronn an und sagt, Herr Matutis, zu Ihnen in der Gemeinde kommt doch die Frau Moser, die ist jetzt im Himmel. Darüber kann ich sprechen. Da kommt die Frau Moser. Also, sie macht etwas ganz Dummes. Und dann, wenn sie wieder mal bei uns in der Bank ist, ich halte sie auf und ich rufe sie an, können Sie da nicht vorbeikommen? Ich habe gesagt, ja, das kann ich machen. Und dann komme ich hin und dann ist die Frau Moser, die hebt das ganze Geld, die ganze Rente, was sie da hat, hebt sie ab, zählt sie nach und zahlt wieder ein. Ich habe gesagt, Schwester Moser, was machst du? Ja, ich wollte wissen, weißt du, den Banken kannst du heute nicht trauen, ich will wissen, ob mein Geld noch da ist. Verstehst du? Und so viele zählen es nur nach und dann zahlen sie wieder ein, anstatt es richtig einzusetzen. Wir sollen das lernen einzusetzen, ob das Geld noch da ist. Der gute Mann hier, obwohl er alles weiß, setzt sein Geld nicht ein, wie es einsetzen sollte. Er hat es nicht benutzt, sein Vermögen, das Gott ihm gegeben hat. Ja. Und er kommt nicht einmal auf den Gedanken, den Schatz an andere weiterzugeben. Komm, wirtschafte du mit diesem einen Pfund und diesem einen Talent. Hat das nicht gemacht, verstehst du? Wir haben in der Gemeinde Gottes damals eine Schwester in Süddeutschland gehabt. Ich nenne sie Isolde. Sie hieß auch Isolde. Und diese Isolde, die sparte so sehr für einen Perserteppich. Ich weiß gar nicht, damals, die Schwaben, die sparten immer für einen Perserteppich. Ich habe mehrere solche in der Gemeinde gehabt. Und sie sparten für den Perserteppich. Und da war ein Aufruf in der Gemeinde, wir machen im Saargebiet eine Evangelisation, Zeltmission. Wer möchte unterstützen, wer möchte uns mithelfen, dass die Arbeit dort im Saargebiet, Neuarbeit, also Gemeindeneugründung passieren kann. Wer möchte helfen? Und da war gerade diese Schwester Isolde, die hat das Geld, das sie für den Perserteppich gespart hat oder gespart hätte oder gekauft hätte, hat sie das ganze Geld für die Zeltmission gegeben. Pass auf, was sie da sagen will. Ja, und aus dieser Evangelisation im Saargebiet sind 8 Pastoren rausgekommen, die heute oder damals in der Gemeinde Gottes gedient haben. 8 Pastoren. Verstehst du? Die hat ihren Lohn im Himmel. Sie hat keinen Perserteppich kaufen können, sich leisten können und so weiter. Aber da sind einige Gemeinden entstanden und 8 junge Männer haben sich bekehrt, sind auf die Bibelschule gegangen. Die haben dann gepredigt, das Evangelium weitergetragen, ringsherum, verstehst du? Ich denke nur ganz besonders an Helmut. Der Helmut hat ja in Sinsheim eine Gemeinde gegründet, in Waldorf eine Gemeinde gegründet, in Mannheim eine Gemeinde gegründet und er predigt heute, der ist schon fast 80. Und predigt heute noch, verstehst du, aus dieser einen Arbeit, und er war herzkrank, verstehst du, er ist gesund geworden in der Evangelisation, man hat für Kranke gebetet, und dann hat man noch was gemacht, ganz was Verrücktes, der Evangelist war so verrückt, und er hat dann gesagt, und wenn Gott dich geheilt hat, dann lauf mal zweimal um das Zelt rum, und er ist ums Zelt gelaufen, und hat nichts mehr mit dem Herzen gehabt. Guck, und bis heute predigt der liebe Helmut, der andere ist Charlie, er war Pastor in Kiel, in Lübeck, in Nördlingen, in Ingolstadt, in Emmendingen, und er war vielen Menschen ein Segen. In Kiel hat er eine ganze Rockerbande zu Jesus geführt, die auch irgendwo jetzt draußen arbeiten, diese Rocker, verstehst du? Ja, du siehst, aus einem Perserteppich, was dabei rauskommt, die hat den Perserteppich dem Herrn zur Verfügung gestellt. Und nur durch das Geld, durch den Perserteppich, wird sie einen Lohn im Himmel haben. Du hättest mein Geld zur Bank tragen sollen. Ja, hat der Herr zu dem Knecht gesagt. Der Dritte, das hat er, ja, sein Geld vergraben. Und ich kenne Leute, die ihr Geld vergraben haben. In Flein bei Heilbronn, da habe ich eine Schwester gehabt, die hat sich einen Teppich gekauft, Perserteppich gekauft. Und wir haben damals 11 Hauskreise gehabt in der Gemeinde in Heilbronn. Und habe ich gesagt, Schwester, bei dir möchte ich einen Hausgeist machen. Johannes, was denkst du? Hat sie gesagt, ich habe gerade Perserteppich gekauft und so weiter. Da zertreten sie meinen Perserteppich. Und das Schlimmste, was dabei, ich habe diesen Hausgeist eingestellt gleich das zweite Mal. Weißt du, die hat den Perserteppich umgedreht. Und eine dumme Gans, verstehst du? Da werden die ganzen Fäden zertreten, verstehst du? Da geht ihr erst recht kaputt. Aber sie hat die beste Möglichkeit, sie wohnt an der Bushaltestelle, die Leute konnten nur aussteigen, gleich zur Haustür und zum Hauskreis kommen. Und du siehst, der eine gebraucht sein Talent und der andere nicht. Die Schwester Isolde hat ihr Talent eingesetzt für Jesus und die Gnade Gottes hat gewirkt. Und ich weiß, ja, und da gibt's noch den Bruder Eberhard. Ich kenne diese ganzen Brüder, verstehst du? Die waren auf der Bibelschule. Der eine ist Missionar in Frankreich geworden, in Colmar hat er eine Gemeinde gehabt und dann viele andere Gemeinden betreut, dieser Bruder Eberhard. War ein bisschen ruhiger Mann, aber er hat den Herrn lieb gehabt. 8 Männer sind rausgekommen aus dieser einen Arbeit, Zeltmission da in Saargebiet, und da sind auch einige Gemeinden entstanden, 4 oder 5 Gemeinden entstanden. Jesus spricht hier im Gleichnis zu seinen Jüngern, nicht zu den Heiden, zu den gottlosen und Ungläubigen. Ja, und das sind ganz klare Worte. Es war Gnade, dass die anderen ihre Pfunde gebraucht haben, dass sie ihre Gnade genützt haben. Ja, ich habe gespart. Und gerade diese Isolde, weißt du, ich will diese Isolde, ich kenne sie sehr gut, verstehst du, diese Isolde, sie hat 3 Kinder gehabt, ein Kind ist tödlich verunglückt, aber sie hat 2 Kinder, ihre Tochter und die Schwiegersohn ist in Eutin, Pastor, und die betreuen eine Gemeinde, und der Sohn ist auf meiner Facebook-Seite, verstehst du, immer wieder schreibt er mir was, die leben und die dienen Gott. Glaub an den Herrn Jesus Christus und du und dein ganzes Haus werden selig, wenn du Gott dienst. Verstehst du? Und diese Isolde war nicht die populärste. Man hat sie verachtet, weil sie Witwe war. Verstehst du? Eine schlichte, einfache Frau. Ihre Familie war nicht sonderlich in der Gemeinde groß anerkannt. Verstehst du? Sie war so Zugereiste. Du weißt, was es ist, so Flüchtling. Ja. Aber sie hat mit Freuden dem Herrn gegeben und sie hat ihr Teppich, das Gesparte für den Teppich, dem Heiland zur Verfügung gestellt. Und die wird jetzt einen roten Teppich im Himmel haben, in aller Liebe. Könnt von mir denken, was ihr wollt. Sie hat durch ihren Beitrag geholfen, ja, dass der Auftrag Gottes in Saargebiet ausgeführt wird. Und was dabei weiter passiert ist, das ist Gottes Sache, ist nicht unsere Sache. Weißt, der Herr gebraucht das eine, das wenige, was wir haben. Und das Reich Gottes ist wie eine Kettenreaktion. Es wirkt weiter. Ich denke nur an Charlie, da bekehrte 7 oder 8 Leute, Rocker, verstehst du, Banditen, die führen zum Herrn und die missionieren die, da, hier für den Herrn in Deutschland irgendwo weiter. Einer ist in Freiburg von diesem, der Udo, der ist der Größte von denen gewesen, der Schlimmste von denen gewesen und der ist jetzt in Freiberg, da in Sachsen irgendwo. Ja, Gott benutzt die Menschen, dass wir Gott dienen. Der war zeitlang bei mir im Cottbus in der Gemeinde, hat dort gedient. Der Udo hat dort auch so Indianerzelt aufgebaut. So vieles. Der andere Pastor ist in Norddeutschland in der Baptistengemeinde Pastor, ein sehr erfolgreicher Pastor. Weißt, Gott benutzt Menschen, verstehst? Da wird einer gerettet und der nimmt den und der rettet wieder andere und wieder andere und wieder andere und wieder andere. Du glaubst gar nicht, wie das Reich Gottes funktioniert. Es ist Gnade, wenn wir unseren Verpflichtungen vor Gott nachkommen, so wie diese Isolde. Wir sollten mal selbst zur Rechenschaft ziehen und sagen, tue ich mein Bestes oder bin ich wie die eine Schwester in Flein, verstehst du, gleich den Perserteppich umkehrt, damit ja den mein Perserteppich nicht zertreten. Tu das, was du kannst, mit meiner Gnade, mit unserer Gnade und so weiter, sollen wir unseren Zweck erfüllen, den Zweck unseres Lebens, unserer Existenz. Er tat, was er konnte. Kann der Heiland von dir auch sagen, du hast getan, was du konntest? Und mehr solltest auch nicht tun, als was du kannst. Wenn du mehr tust, als was du kannst, das ist dann übertrieben, das ist Pharisäertum. Jesus sagt hier einmal in seinem Evangelium, wer sich selbst richtet, der wird nicht gerichtet werden. Nur auf eine Gnade bei Gott. Ich habe hier noch ein prophetisches Wort. Das versuche ich jetzt jedes Mal. Die Losungen, die wir letztes Jahr nicht verbraucht haben, die verbrauche ich jetzt. Verstehst du, indem ich immer wieder in eine Predigt das einfließen lasse. Ein prophetisches Wort. Ja, und in diesem prophetischen Wort heißt es, so spricht der Herr. Mit mir springst du über deine Mauern. Mit mir überwindest du alle deine Hindernisse und alle deine Begrenzungen. Lebe in meiner Gegenwart und dann vertraue mir. Dann kannst du mir alles vertrauen und wirst auch alles verkraften. Ja, vertraue mir. Und was ich einmal dir gegeben habe, das gehört dir für immer. Was Gott dir einmal gegeben hat, gehört dir für immer. Wirtschafte richtig, wie ich hier gepredigt habe. Lass dir das nicht rauben. Halte dich an meine ewigen Wahrheiten. Und so weiter. Mein Wort hat immer noch die Geltung und es gibt dir täglich das, was du brauchst. Es gibt dir Optimismus für den Tag. Es ermutigt dich weiterzumachen und festzustehen. Und der Herr lehrt dich hier, ja, andere zu lieben, wie er dich geliebt hat, wie er dir gedient hat. Mein Gebet ist heute, Vater im Himmel, stärke alle, die meine Predigt heute gehört haben und gib, dass sie die Idee, der Gedanke von dem Leben der Isolde, die ist schon längst bei dem Herrn, die ist längst im Himmel, dass diese Isolde uns inspirieren möge, das Beste für dein Reich zu tun. Lass uns wie Noah Gnade bei dir finden, damit sie gerettet werden und nicht untergehen, die ganze Familie, du und dein ganzes Haus. Ja, Vater, ich danke dir für deine Gnade, die du uns offenbart hast. Heiliger Geist, ermutige die Kinder Gottes, ihre Talente einzusetzen, mit ihren Gaben zu wuchern, vor allem deren Talente noch brach liegen. Dein Reich muss gebaut werden. Hilf uns, lieber Heiland, dass wir alle unsere Rechnungen hier bezahlen können, auch hier für diese Werbung und alles, was wir sonst haben. Erwecke Isoldes, noch viele Isoldes in deinem Reich. Dein Reich braucht Isoldes, die ja ihr das Geld für einen Teppich, Perserteppich einsetzen, und Reich Gottes bauen und andere Menschen inspirieren und einfach eine Kettenreaktion auslösen in dem Namen Jesu. Amen.